Schön, dass ihr da seid. Die Reihen sind etwas gelichtet, aber das gibt einem ja so richtig Kraft zur Entfaltung, Raum für zur Entfaltung. Ich wollte euch nur ganz kurz erzählen, wir kommen ja gerade aus Gusso. Da waren wir mit knapp 100 Leuten. Es kamen und gingen auch mal so ein paar. Wir hatten so wunderschöne Tage dort am See, am Brandenburger See. Viele Mücken. Aber ansonsten immer Sonnenschein, ganz viel Spaß auf dem Wasser, in dem Wasser, auf der Wasserrutsche, im See, gute Bibelarbeiten, super Kinder- und Jugendprogramm. Manche haben gezeltet, manche waren in Häusern, also je nachdem, wie das Luxusbedürfnis war, ganz unterschiedlich. Und da kommen wir noch ganz erfüllt her. Wir sind in der Reihe Begegnung mit Jesus anhand des Johannesevangeliums. Und wer eine Bibel hat, kann aufschlagen in Johannes 11. Das ist eins der langen Kapitel. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schaffe, das ganz so durchzupredigen, das ganze Kapitel. Ich schaue auf die Uhr. Wir wollen ja noch Abendmahl feiern. Aber auf der anderen Seite merke ich auch, je älter ich werde, je länger ich lebe, dass ich mit mir selbst hadere, wenn ich meinen eigenen Worten mehr Gewicht gebe als den Worten der Bibel selbst. Das heißt, ich komme jetzt mehr und mehr dazu, dass ich sage, ich lese auch den Text, auch wenn er lang ist. Und ihr könnt ja euch ja merken, an welcher Stelle ihr gerade abgeschaltet habt. Wir haben das auch in Gusso mal versucht. Da hatte Sabine Kalthoff mit uns eine Bibelarbeit gemacht und sie hat uns das erste Mal den Text vorgelesen und da mussten wir zu zweit und zu dritt uns den Text nacherzählen. Ja, und es war erstaunlich, was man gehört hatte und was man nicht gehört hatte. Zum Beispiel behaupteten meine beiden Mitgesprächsgruppen Menschen, Jesus wäre von dem Berg runtergegangen kommen. Und ich sage immer, da war kein Berg. Und sie doch, da war ein Berg. Und als wir nachgeguckt haben, war natürlich ein Berg. Ich habe mich getäuscht. Ja, ich hatte nicht genau zugehört. Sehr spannend. Also Johannes 11. Eine wirklich bemerkenswerte Geschichte. Eine Geschichte von Freundschaft. Eine Geschichte von Trauer, eine Geschichte mit viel Spannung, mit viel Drama, eine Geschichte von Glauben und von Hass, eine Geschichte von menschlichem Wirken und von Gottes Wirken. Ich fange mal an zu lesen. Ein Mann namens Lazarus war schwer krank. Er lebte in Bethanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria, das war diejenige, die Jesus, den Herrn, mit kostbarem Öl gesalbt hatte und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte. Ihr Bruder Lazarus war schwer erkrankt. Die beiden Schwestern schickten nun eine Nachricht zu Jesus. Meister, das sollst du wissen, der, den du lieb hast, der ist schwer erkrankt. Als Jesus diese Nachricht erhielt, sagte er, diese Krankheit wird nicht zum Tode führen, sondern sie hat ein anderes Ziel. Sie soll Gottes Größe deutlich machen. Und dadurch soll der Sohn Gottes durch sie in seiner Herrlichkeit hervortreten. Jesus war durch eine ganz besondere Freundschaft mit diesen drei Geschwistern verbunden, mit Martha und ihrer Schwester Maria und auch mit Lazarus. Soweit der Einstieg in diese Geschichte hier nach Johannes 11. Jesus hatte Freunde, finde ich schon mal cool. Ja, hast du Freunde? Manchmal ein großes Thema. Hast du Freunde? Für Männer besonders. Ne? Viele Männer sagen, weiß ich nicht. Ja, Frauen tun sich da vielleicht ein bisschen leichter. Jesus hatte Freunde. Und zwar, er hatte Frauenfreunde und Männerfreunde. Ich weiß nicht, ob das jetzt schockierend sich anhört. Zu diesen Frauenfreundinnen, dann ist das ja mit deutscher Sprache auch korrekter weiblicher Plural, diese Freundinnen, das waren Martha und Maria, möglicherweise auch andere. Und der Bruder, das war so eine ganze Geschwisterclique, die schienen sich irgendwie zu verstehen, auch schon mal was Ungewöhnliches oder was Schönes. Sie lebten möglicherweise in einer WG, vielleicht war es auch wie eine Art geistliches Zentrum. Auf jeden Fall diese Leute, von denen wir nicht viel wissen, in Bethanien, waren mit Jesus befreundet. Verwandtschaft, das ist ja ein ganz normales Verhältnis. Das kennt man, das bleibt so, das Blut ist dicker als Wasser. Ne? Freunde kannst du dir aussuchen, Verwandte nicht. Na, das ist aber das Problem manchmal. Meister-Jünger-Verhältnisse, das war auch okay. Gab's auch. Jesus hat seine Jünger berufen. Aber Freundschaft, dass Jesus jetzt auch bewusst Freundschaft lebte, das, glaube ich, ist wahr, wichtig wahrzunehmen. Es ist also auch okay, Freunde zu haben, wenn man ein Jesus-Nachfolger ist. Was bringen uns eigentlich Freundschaften? Sagt doch mal eurem Nachbarn, was bringt eine Freundschaft? Was bringt uns Freundschaft? Was habt ihr denn so gesagt, dass ich auch was lerne? Kritik? Spaß? Ich wiederhole es für die Übertragung, genau, damit ihr es auch hören, was ihr gesagt habt. Sich gegenseitig halten. Spuren im Leben des jeweils anderen hinterlassen. Einfach Gemeinschaft ist so ein Grundbedürfnis des Menschen. Verlässliche Beziehungen. Man selbst sein können. Sorry, ich bin ein bisschen schwerhörig. Spannung. Freunde haben Spannung. Okay, Jesus hatte Freunde. Und er sagt ja zu seinen Jüngern, und das finde ich ganz spannend, in Johannes 15, 4 Kapitel später, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Also das Thema Freundschaft, das Thema der Mensch, den Jesus lieb hat, das ist hier im Johannesevangelium solch ein sich durchziehendes Motiv. Das, was am Ende gesagt wird, Johannes 13 zum Beispiel und ganz auch am Ende Johannes 21, das ist der, den Jesus lieb hatte. Der fragte ihn dort am Abendmahl, das wird hier auf den Lazarus gedeutet. Also auch Lazarus war einer, den Jesus lieb hatte. Ich glaube, das waren mehrere, ich glaube, das waren sogar ganz viele. Weil indem Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, sagt er es ja letztlich zu uns allen, die sich seine Freundschaft gefallen lassen. Und die sagen, ja, Jesus, ich will ein Freund von dir sein. Das ist der große Adel über unserem Leben, die große Würde unseres Lebens, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass wir Botschafter von Jesus sein dürfen, dass wir Gottes Mitarbeiter sein dürfen, dass wir Freunde von Jesus sein dürfen. All das haben wir uns nicht verdient, all das kommt nicht aus uns selbst heraus, sondern das kommt aus der Zuwendung, aus der Gnade, aus der Liebe von Jesus Christus zu uns. Und dieser, den Jesus besonders lieb hat, das wird ihm jetzt gemeldet. Er ist dort unten im Jordantal, wahrscheinlich noch heißer als hier. Jedenfalls immer, wenn ich da war, war es heiß. Da unten ist er. Dem wird gemeldet, der, den du lieb hast, der ist schwer krank. So, wenn man jetzt einen Freund hat, von dem man hört, dass er schwer krank ist, was macht man dann? Wenn es möglich ist, geht man so schnell wie möglich hin. Ja? Aber Jesus handelt hier anders. Und das ist das Erstaunliche, wo man schon mal so einen ersten Anstoß hat, wo man so ein bisschen sich dran stößt. Als er die Nachricht erhalten hatte, dass Lazarus schwer krank war, blieb er noch 2 weitere Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Was ist das denn? Okay, jetzt macht er erstmal Pause, 2 Tage Pause. Seltsames Verhalten. War das vielleicht der Grund, dass es für die Jünger und für Jesus gefährlich war, damals nach Judäa wieder hochzugehen, also unten im Jordantal, oben ist Judäa? Das ist ja das, was die Jünger dann sagen. Als er dann danach, ich lese jetzt weiter, erst danach sagte er zu seinen Schülern, lass uns wieder nach Judäa gehen. Da sagte einer seiner Jünger zu ihm, Lehrer, die Leute in Judäa wollten dich doch gerade erst steinigen und jetzt willst du schon wieder dorthin gehen. Also könnte es sein, dass Jesus so wie die Jünger das vermuten, aus Angst, dass ihm was passieren könnte, nicht nach Judäa hochgeht. Ich denke, nein, Jesus wehrt das ab und er sagt, es geht um etwas ganz anderes. Und hier kommen wir an einen zentralen Ausdruck im ganzen Johannesevangelium, nämlich an den Ausdruck, dieses zentrale Wort der Herrlichkeit Gottes. Jesus sagt, und das ist jetzt ein bisschen lang und das lese ich jetzt dann doch nicht im Einzelnen, er sagt, der Tag hat doch 12 Stunden und man läuft doch nicht in der Nacht, weil da sieht man nichts, sondern man läuft am Tag und das Licht ist da und dann sagt er, ich bin letztlich das Licht der Welt Und nachdem er das erklärt hat, sagt er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, ich gehe jetzt hin, um ihn aus dem Schlaf aufzuwecken. Da sagten seine Schüler zu ihm, Meister, wenn er schläft, dann wird er doch sicher wieder ganz gesund werden. Ist ja immer so, der schläft, das ist ja schon mal ganz gut, ja. Das Kind schläft, ne? Soll schlafen, bis das Fieber vorbei ist, so, ne? Die Jünger sagen, wenn der schläft, ist gut, aber Jesus redet über einen anderen Schlaf, nämlich über den Todesschlaf. Der ist wirklich tot. Aber aus der Perspektive von Jesus ist auch ein Toter letztlich ein Schlafender, weil alle Toten irgendwann auferweckt werden. Deswegen nimmt Jesus hier das seltsame Wort Schlaf für den Tod. Wir reden manchmal von den Entschlafenen. Das ist im Grunde schon eine Jesus-Sicht, eine Christus-Sicht, eine christliche Sicht auf den Tod. Weil wir wissen, der Tod ist nicht das Letzte und hat nicht das letzte Wort, sondern jeder, der gestorben ist, der entschlafen ist, der wird einmal aufgeweckt werden von Jesus, dem Richter, und wird vor seinem Thron stehen. Vor dem Gericht Gottes stehen, vor dem Gericht Jesus stehen. Und diese Geschichte, die hier mitten, ganz genau im Zentrum des Johannesevangeliums ist, die nimmt sozusagen diese Perspektive des Gerichtes Gottes schon vorweg und sagt, da sagt Jesus, der schläft, aber ich werde ihn auferwecken. Und die meinen, die verstehen das nicht, die sind da sowieso ein bisschen schwer von KP, diese Jünger, das finde ich immer ganz großartig, weil damit kann ich mich mit ihnen identifizieren. Und dann sagt Jesus nochmal, nein, der ist wirklich gestorben. Und ich freue mich darüber, dass ich jetzt nicht bei ihm war, denn auf diese Weise wird euer Vertrauen gestärkt. Aber jetzt wollen wir zu ihm gehen. Und jetzt kommt das Drama, Jesus kommt dort an zum Grab. Und als er ankommt, da stellt sich heraus, der ist schon 4 Tage tot. Man muss sich das vorstellen, Bethanien, man kann runterlaufen, in einem Tag runter nach Jericho. Das sind etwa 7-8 Stunden Weg. Im Dunkeln kann man schlecht laufen, das ist eine wüstige Gegend. Also die Schwestern haben Boten losgeschickt zu Jesus, 1. Tag. Jesus kriegt die Nachricht. 2 Tage wartet er, 4. und 3. Tag, 4. Tag läuft er wieder hoch. Also ist schon 4 Tage vorbei. Und in diesem Klima, wissen wir, ist es nicht unbedingt so, dass man da noch einen Leichnam unbedingt noch mal besonders nahe kommen will. Ja? Viele Leute aus Judäa waren zu Martha und Maria gekommen, um ihm ihr Beileid über den Tod ihres Bruders auszudrücken. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Das finde ich jetzt total irre. Ihr kennt ja die Geschichte von Martha und Maria, ja? Die andere. Bei der Maria, da war ja die Maria die bei Jesus bleiben durfte und die Martha hat gearbeitet. Hier ist es genau umgekehrt. Die Maria blieb zu Hause. Warum blieb die denn zu Hause? Weil die ohne Ende Gäste hatte. Wir haben das mal erlebt, wenn da ein Todesfall ist, dann kommen alle, dann kommen die Verwandten, egal wie fern oder nah sie verwandt sein mögen, alle Nachbarn kommen und man hat mindestens eine Woche, die ersten 3 Tage ganz intensiv, mindestens eine Woche und eigentlich 40 Tage lang damit zu tun, die alle zu bewirten. Die kommen alle und man muss im Haus bleiben, damit man dann auch diese ganze Gäste empfängt. Die kriegen alle einen Tee, die kriegen alle einen Keks und man sitzt schweigend zusammen, man trauert, man weint, bei jedem neuen Besucher Beileid weint man wieder, der kommt wieder, dann sitzt man und wartet und so. Wir haben das ein paar Mal erlebt. Und so muss Maria, bleibt zu Hause, heißt nicht, die sitzt da rum, sondern die bewirtet die Gäste. Es steht ja direkt davor, dass ganz viele gekommen sind. Aber die Martha wird jetzt freigestellt zur Jesusbegegnung. Also genau anders als das andere Mal. Ist mir jetzt aufgefallen. Martha sagt dann zu Jesus, Herr, wenn du nur hier bei uns gewesen wärst, dann wäre mein Bruder bestimmt nicht gestorben. Was für ein Glauben. Und gleichzeitig, was für ein Frust. Ja, kenne ich auch. Jesus, wenn du das nur gemacht hättest, ja, du hättest ja einfach nur das machen müssen, ne? Und wieso hast du es nicht gemacht? Wieso hast du dann noch 2 Tage gewartet? Hat sie auch gewusst. Die wusste eigentlich, dass der ein Tag runter, ein Tag auf. Was hat er die 2 Tage dann noch gemacht? Mit den Füßen im Wasser gebaumelt im Jordan? Oder was hat er da gemacht? Ja? Wieso ist er nicht sofort gekommen? Und dann sagt Martha, wenn du sofort gekommen wärst, als er noch gerade so zwischen Leben und Tod hing, dann wäre er nicht gestorben. Aber jetzt, Und dann sagt sie aber ein erstaunliches Wort: Aber selbst jetzt weiß ich noch, dass Gott dir alles geben wird, ganz egal, was du von ihm bittest. Da sagte Jesus zu ihr: Dein Bruder wird wieder lebendig werden. Und Martha kann es gar nicht fassen und die sagt, ja irgendwie, das will ich jetzt nicht so nah an mich ranlassen. Ne? Dann sagt sie, ja, ich weiß, der wird wieder lebendig werden am jüngsten Tag, wenn die alle auferstehen. Ja, also die lässt das so ein Stückchen, schiebt die das wieder weg, weil sie sagt, das will ich jetzt nicht glauben, das ist mir jetzt, dann wird die Enttäuschung ja noch größer. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und jetzt ruft sie, nachdem sie mit Jesus darüber geredet hat, ich springe jetzt ein bisschen, ihr könnt es nochmal nachlesen, wenn ihr möchtet, zu Hause, lief sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria. Also ich stelle mir das so vor, die sitzt da mit die ganzen Leute, die da mit ihr trauern, die muss immer wieder in die Küche. Martha kommt von hinten in die Küche rein und sagt, komm mit. Der Meister ist jetzt hier und er ruft dich. Das ist ein Berufungswort, das haben manche gehört, um Missionar zu werden oder um Diakonisse zu werden. Oder um vollzeitlich Pastorin oder Pastor oder irgendwas zu werden. Der Meister ist da und ruft dich. Ein ganz tolles Wort. Ich finde, dass dieser Abschnitt hier aus dem Johannesevangelium manche der mächtigsten Worte hat, die sehr stark, und gleich kommt noch mein Lieblingssatz aus der ganzen Bibel, der kommt gleich. Der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und lief zu Jesus hin. Jetzt überspringe ich wieder, weil es ein bisschen viel ist. Maria kommt auch an und sagt das Gleiche zu Jesus. Herr, wenn du doch nur hier gewesen wärst, dann wäre mir der Bruder nicht weggestorben. Eine wörtliche Übersetzung. Als Jesus sie so weinen sah und auch das Weinen der Leute, die mit ihr gekommen waren, erfassten ihn Zorn und Schmerz. Er fragte, wo habt ihr ihn beerdigt? Die Leute antworten, Jesus, komm hier hin und sieh es selbst. Da weinte Jesus. Jesus steht vor diesem Grab und dann ist dieser ganz einfache Satz, im Griechischen besteht er nur aus zwei Worten, Jesus weinte. Einer meiner Lieblingssätze im Neuen Testament. Warum? Jesus weinte. Warum? Weil wir sehen, Jesus ist ein wahrer Mensch. Es ist kein Schein-Jesus. Kein außerplanetarischer Besucher, der mal eben hier hinkommt und mal eben seine Sache performt und dann wieder abhaut. Sondern er ist wirklich Mensch geworden. Und das Leid der Welt und das Leid der Sünde, das Leid des Todes, die Realität der Trennung, die Realität des Schmerzes, die Realität von Krankheit, die Realität von Vergänglichkeit, all das bewegt ihn so, dass er weint. Und in diesem Weinen Jesu ist seine wahre Menschlichkeit drin enthalten. Ein wirklicher Mensch mit wirklichen Gefühlen, der uns verstehen kann, der weiß, was Leiden heißt. Und noch tiefer, Jesus weint angesichts der Todesrealität, weil er an dieser Stelle ganz deutlich nochmal versteht und sieht, so sollte die Welt eigentlich nicht sein. Dass es das alles gibt. Und das ist ja auch unser Gefühl, immer wenn sowas passiert wie dieser Amoklauf da in München vor ein paar Tagen oder in Nizza oder in Würzburg oder was es alles ist. Oder auch wenn wir uns streiten untereinander oder wenn es Krankheit und gibt, dann haben wir das Gefühl, eigentlich sollte es nicht so sein. Und das ist ein wahres Gefühl. Weil wir nicht für den Tod geschaffen sind, weil wir nicht für das Leid geschaffen sind. Aber das ist durch die Realität der Trennung von Gott in den ganzen Kosmos hineingekommen. Deswegen schreibt Paulus, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes und nach dem Zeitpunkt, wenn diese Trennung, dieser Schmerz, dieser Tod, diese Trauer, diese Krankheit, dieses Unrecht, dieses Morden und Hassen und was es alles gibt, wenn das aufgehoben ist. Wenn das passiert, was in der Offenbarung 21 uns verheißen wird, die Stadt Gottes bei den Menschen, ich mache alles neu, es gibt kein Geschrei, keinen Schmerz und kein Leid, all das wird nicht mehr sein, weil das Erste ist vergangen. Aber Jesus steht hier mitten im Ersten, er steht mitten in dieser Realität des Todes und er weint. Die Menschheit leidet, ja, sie leidet, Und sie leidet nicht nur da, wo es in den Medien ist. Sie leidet auch da, wo es nie in die Medien kommt. Im Südsudan und. Jetzt könnte man ganz viel sagen. In Nordkorea und. Man könnte so viele Sachen, wo wir ein bisschen ahnen, was da ist. Wo das Leid, was wir in den Medien haben, was furchtbares Leid ist, aber was manchmal ja verdeckt, was es sonst noch alles gibt. Eine Unrechtsrealität, in der wir leben. Und angesichts dieser Unrechtsrealität, dieses Furchtbaren, weint Jesus. Die Judäer, die dort waren, sagten, seht doch, wie sehr er ihn lieb hat. Und jetzt erzähle ich euch die Geschichte nur ganz kurz im Zeitraffer. Jesus sagt, tut den Stein weg. Und dann ruft er mit lauter Stimme, Lazarus, komm raus. Vorher betet er noch und er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich immer hörst. Und ich bete das jetzt nicht wegen mir oder so, sondern damit die Menschen erkennen, dass du das bist, der das jetzt tut. Sie sollen begreifen, dass du mich beauftragt hast und gesandt. Und jetzt kommt dieser Lazarus raus. Und ich sagte ganz am Anfang, es ist auch eine Geschichte von Handeln Gottes und Handeln des Menschen. Was tun die Menschen? Sie sollen den Lazarus auswickeln. Das ist ja immer so ein beliebtes Spiel auf Freizeiten. Kinder einwickeln in so Klopapierrollen und dann wieder abwickeln. Ja, also der kommt da so rausgewankt. Ne? Der ist ja ganz fest eingebunden. Und ich weiß nicht, wie er da so Millimeter oder Zentimeterweise so sich da langsam rausschiebt. Und dann steht er da vor denen und ich weiß nicht, ob der schon was sagt oder ob er nur irgendwelche Geräusche macht oder gar nichts sagt. Ne? Und dann sagt Jesus, und jetzt wickelt den los. Ne? Und ich weiß nicht, wer da zuerst hingegangen ist. Es wird auch nicht geschrieben, ob eine der beiden Schwestern hingerast ist und ausgewickelt hat oder ob ein Kind, manchmal sind Kinder ja mutiger als Erwachsene, ob ein Kind gekommen ist und da mal so abgewickelt hat. Auf jeden Fall, das ist das, was die Menschen tun können. Den Lazarus lebendig machen, das kann keiner von uns. Und ich glaube, dass das auch eine tiefe geistliche Wahrheit ist für unseren Dienst, wenn wir Menschen versuchen, zu Jesus einzuladen. Oder überhaupt in unserem geistlichen Dienst. Dass wir nämlich bestimmte Sachen tun können, nämlich wir können das Äußere machen, wir können den freiwickeln. Wir können das, was hindert, wegtun. Aber dass der Mensch zu einem neuen Leben kommt, das kann nur Gott machen. Das kann nur Jesus selbst machen. Und so passiert es. Und er hätte ja auch sagen können, komm aus dem Grab. Wie nennt man diese Dinger? Leinentücher, danke. Seid weg. Lazarus, sei neu gekleidet. Sei gewaschen, sei gebadet, sei gekleidet. All das tut er ja nicht. Sondern es gibt immer noch dieses menschliche Element, was wir auch tun sollen. Was ist der Sinn des Wunders? Ganz zum Schluss. Der Sinn dieses Wunders ist, so sagt es Jesus, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Die ganzen Wunder werden im Johannesevangelium als Zeichen bezeichnet. Es geht also nicht um das Wunder als Mirakel. Wow! Sondern es geht darum, dass die Wunder so wie Verkehrsschilder sind, die auf etwas zeigen, nämlich auf Jesus und wer er ist. Und manchmal wird ja gesagt, ja, wir können das auch alles tun und wir sollten jetzt auch die Toten hier alle auferwecken. Ich weiß nicht, ob Gott könnte uns natürlich diese Autorität geben. Vielleicht gab es das hier und da auch schon mal in der Kirchengeschichte. Aber ich glaube, dass wir mit solchen Wundern nicht vernünftig umgehen können. Ja, wir würden alle den, durch den das dann passiert ist, fast vergöttern. Ja, das ist ja jetzt schon, gibt's da schon manchmal Ansätze. Ne? Der Mensch muss für mich beten, sonst funktioniert das nicht. Ja, und da vergessen wir irgendwie, dass der Mensch höchstens der Leintuchabwickler ist. Aber der neues Leben gibt, das ist Jesus. Und hier geht es darum, dass die Herrlichkeit Jesu offenbar wird. Das ist das Ziel, dass Menschen zum Glauben kommen, an Jesus sich mit ihm verbinden für Zeit und Ewigkeit. Jesus zeigt hier in dieser Begegnung mit Lazarus seine Liebe, seine Freundschaft. Er zeigt seine Menschlichkeit und zugleich seine Macht und Herrlichkeit. Was lerne ich daraus? Erstens, Jesus ist unser Freund. Wir bedeuten ihm viel. Er ist sogar bereit, sein Leben zu geben für seine Freunde, wie wir dann am Ende des Evangeliums lesen. Zweitens, Jesus hat immer das Ganze im Blick. Wir sehen nur so einen kurzen Augenblick, aber er sieht das Ganze und er weiß, dass es richtig ist, noch zu warten, bis er handelt. Die in unserer Sicht unerhörten Gebete sehen vielleicht aus der Perspektive Jesu ganz anders aus. Er weiß schon, was er tun will, so heißt es hier. Drittens, Jesus weckt den Lazarus auf als ein unübersehbares Zeichen. Gott selbst ist hier am Werk. Und das Ziel ist der Glaube, der die Menschen mit Jesus für immer verbindet. Und das Vierte, und das ist das Erschreckende ganz am Ende, wenn man jetzt weiterliest, dieses Wunder führt ja nicht alle zum Glauben. Manche glauben, kommen zum Glauben und andere gehen nach Jerusalem und verpetzen Jesus, was der gemacht hat. Und daraufhin gibt es eine Versammlung, in der man sich beratschlagt, Jesus umzubringen. Dass ein Wunder passiert, führt noch nicht automatisch zum Glauben, sondern es ist immer die Frage, wie reagieren wir darauf? Herr, wir danken dir für deine Macht und Herrlichkeit, für deine Menschlichkeit und deine Liebe. Wir danken dir, Herr, dass du Anteil nimmst an uns, an unserem Ergehen. Und wir danken dir, Herr, dass du der Sieger bist über Hölle, Tod und Teufel. Das wollen wir auch gleich feiern im Abendmahl. Wir danken dir, Herr, dass du der bist, der du bist. Wecke du uns auf von Totenschlaf, der Gleichgültigkeit und hilf uns auch zu erkennen, wo wir anderen Menschen die Leintücher abwickeln können, damit sie sich bewegen können in deiner Kraft und in dem neuen Leben, das du ihnen gibst. Amen.